Guten Morgen, liebe Geschwister. Ich grüße alle mit der Losung für diese Woche. Die ist zusammengesetzt aus Johannes 3, Vers 14 und 15, aber ich sage den 16. Vers. Das ist eigentlich die Zusammenfassung. So hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Mit diesem Wort wünsche ich allen gottesreichen Segen für diesen Gottesdienst und ich möchte nur einmal stille werden. Vater im Himmel, wir danken dir ganz herzlich für diesen Sonntag, den du wieder geschenkt hast. Wir danken dir, Herr, dass wir nicht Gottesdienst feiern, sondern dass du uns in diesem Gottesdienst begegnen möchtest. Und Herr, schenk du Gnade und Segen, das Rechte zu sagen durch deinen guten und heiligen Geist. Und schenk Gnade und Segen, dass wir unsere Herzensohren öffnen für das, was du uns ganz persönlich sagen möchtest. Alle Ehre und aller Dank und aller Anbetung gebührt dir ganz allein. Amen. Ja, wir haben es schon gehört, heute haben wir Palmsonntag. Und ich möchte heute zu dem ersten Teil der Passion Jesu etwas sagen. Und zwar von Kapitel 12 bis Kapitel 14, bis Kapitel 14, 6. Ich werde also wenig auf einzelne Dinge eingehen, sondern ich möchte eigentlich mehr die Linien aufzeigen, die einfach uns gegeben werden. Kann man mich verstehen richtig? Ja? Ja. Werden wir schon irgendwie hinkriegen. Schönen Dank. Ja, ich möchte drei Punkte im Voraus einmal sagen, die mir wichtig sind zu diesem ganzen Heilsgeschehen. Wer die Bibel kennt, der weiß, dass alle Dinge sich so erfüllt haben, wie es im Alten Testament vorgezeichnet ist. Der Jesus hat alle Dinge in seinem ganzen Heilsgeschehen in seiner Hand gehabt. Und obwohl die Obrigkeit eigentlich andere Vorstellungen hatten und andere Dinge beschlossen hatten, ist es genau so gekommen, wie es in seinem Wort steht. Und wichtig ist für mich eigentlich, dass das Heilsgeschehen schon vor Grundlegung der Welt begonnen hat. Sagt zum Beispiel der Epheserbrief. Ihr könnt das selber alle einmal nachlesen. Vor Grundlegung der Welt, als noch nichts auf dieser Welt war, kein Baum, kein Strauch, kein Tier, nichts mehr, war schon der Beschluss da, dass der Jesus dieses Heilsgeschehen in Angriff nehmen würde und dass er dieses Heilsgeschehen auch vollenden würde. Der Ausgang ist also im Himmel, in der Ewigkeit gewesen. Und die Zeit der Sichtbarkeit hier auf dieser Erde waren etwa 33, 34 Jahre. Da sehen wir die Geburt Jesu. Wir sehen die Taufe im Jordan, als seine Wirksamkeit begann. Wir sehen seine Wirksamkeit in den Reden, in denen er immer wieder die Menschen aufgefordert hat, sich zu ihm hinzuwenden und den Vater zu suchen. Wir sehen die vielen Wunder, die er getan hat, dass er Tote auferweckt hat und ganz besonders Lazarus aus den Toten heraus. Er war im Totenreich. Er hat ihn wieder zurückgeholt. Und der Jesus wusste alle Dinge, dass er dieses Werk vollenden würde. Das können wir so sehen. Das ist der erste Punkt, der mir wichtig ist, dass der Jesus alles in seiner Hand hatte und dass er alles genauso erfüllt hatte, wie es vorgegeben war. Der zweite Punkt, der immer vernachlässigt wird, ist der Punkt der Jünger. Jesus hatte sich 12 Jünger auserwählt, in einer Gebetsnacht mit dem Vater. Und diese 12 Jünger hatten eigentlich noch gar nicht viel gelernt, in den 3,5 Jahren. Sie haben die Reden gesehen, sie haben die Wunder gesehen, sie haben die Durchhilfe gesehen, die er immer wieder gezeigt hat. Aber die Jünger waren Menschen wie du und ich. Eins hatten diese Jünger, mit Ausnahme von Judas. Sie hatten eine große Liebe zu Jesus. Und die Jünger haben letztendlich alles verlassen, was sie hatten. Sie haben ihren Beruf verlassen, ihre ganze Dinge, die auf sie zukommen, das, was sie machen konnten. Sie haben ihre Familien verlassen. Petrus war zum Beispiel verheiratet, das sagt uns die Schrift. Sie haben also alles dran gegeben und haben alles auf die eine Karte gesetzt, auf die Karte Jesus Christus. Und die Jünger hatten eine Vorstellung, eine politische Vorstellung, will ich mal so sagen, dass Jesus der Messias ist, der das Volk Israel erlösen sollte. Das wird nur in der Emmaus-Geschichte ganz deutlich. Wir aber haben geglaubt, er würde Israel erlösen. Und dann sehen wir eben die Zeit, wo er das Werk vollenden sollte. Und das beginnt für mich im Kapitel 12. Es beginnt damit, dass Maria Jesus gesalbt hat. Und das ist mir aufgegangen, was Maria das gekostet hat. Mit der ausdrücklich gesagt, mit einem Pfund Narde. Ich habe nachgesehen, ein Pfund Narde ist ungefähr 340 Gramm. Und jedes Gramm kostet einen Tageslohn. Also etwa ein Pfund, kann man sagen. Wir können sagen, das war ein Jahreslohn. Dann habe ich mich natürlich gefragt, was ist uns eigentlich Jesus wert? Was ist mir Jesus wert? Was ist dir Jesus wert? Ein Jahreslohn? Jesus ist nicht interessiert an unserem Reichtum, an dem Wohlwollen ihm gegenüber. Er ist nur an einem einzigen interessiert. An deinem Herz und an meinem Herz, ansonsten nichts. Und wenn er das Herz hat, hat er eigentlich auch alles. Und die Maria war bereit, ihm solch einen Reichtum zu geben. Und er wird ausdrücklich gesagt, zu seinem Begräbnis. Und deswegen beginnt bei mir die Passion eben in Kapitel 12. Wo Maria ihm schon im Voraus zu seinem Begräbnis mit einem solch einem großen Reichtum salbt und ihm den Reichtum hinlegt und mit ihren Haaren die Füße trocknet. Das heißt, sie gibt ihm die ganze Ehre, die sie letztendlich hatte, gibt sie Jesus hin. Und das ist für mich ein Beispiel, was geben wir für Jesus? Kollekte. Irgendwie eine Kleinigkeit, vielleicht mal ein bisschen mehr. Aber was ist Jesus uns wert? Die Frage habe ich mir auch gestellt, was ist mir Jesus wirklich wert? Und interessanterweise, der Geruch dieser Narde hat das ganze Haus erfüllt. Da waren alle von begeistert. Und diese Begebenheit wird uns heute noch in der Bibel weiter gesagt. Der zweite Punkt, den ich ganz kurz sagen möchte, ist noch, dass ab Kapitel 13 der Jesus nur noch zu dem inneren Kern der Jünger redet. Das ist mir ganz wichtig zu sehen. Wisst ihr, die Bibel ist auch zeitbezogen geschrieben worden. Sie ist immer in diese Situation hineingeschrieben worden, auch die Briefe. Die hatten immer einen ganz bestimmten Hintergrund. Und das ist das Allererste, was uns das Wort sagen will, dieser Hintergrund, der damals da war. Dass die Bibel darüber hinaus Gottes Wort ist und noch viele andere Dinge mit dazu nimmt, zum Beispiel die ganze Prophetie, ist eine besondere Sache seines Wortes, das sich dann auch immer wieder neu erfüllt. Und dass es verschiedene Ebenen des Verstehens auch in der Bibel gibt, auch das muss man einfach sehen. Und das Zweite haben wir eigentlich schon heute Morgen gehört, ist der Einzug Jesu in Jerusalem. Man hat von den Römern einmal gezählt, wie viele Lämmer die Israeliten an einem Yom Kippur geschlachtet haben. Man hat gemerkt, das sind ungefähr 150.000 Lämmer. 150.000 Lämmer an einem Tag geschlachtet. Und für Jesus, auf jedes Lamm kommen 10 Personen im Schnitt. Das heißt also, dass an diesem Tag ungefähr 1,5 Millionen Menschen zusätzlich in Jerusalem waren. Und hier sehen wir, dass bei dem Einzug Jesu in Jerusalem schon sehr viele Menschen dort gewesen sind. Wahrscheinlich schon eine 6-stellige Zahl, die in Jerusalem sich aufgemacht haben. Und diese Menschen waren Menschen zum größten Teil, die neugierig waren. Sie hatten Lazarus erlebt, dass er auferweckt worden war. Da waren Zeitzeugen dabei, die das wirklich bekundet haben. Und die Menschen, die wollten wieder neue Sensationen erleben. Und nur ein kleiner Prozentsatz, möchte ich mal sagen, war wirklich interessiert an dem Herrn Jesus. Und das Zweite, was sie alle gerne wollten, und das ist auch der Ruf, den sie gesagt haben, Hosianna dem Sohne Davids. Hosianna heißt einer, Herr, rette uns jetzt oder hilf uns jetzt. Sie wollten, dass Jesus die Ärmel aufrollt und sagt, Leute, jetzt geht's los, jetzt geht's ran gegen die Römer. Sie hatten doch ihre Vorstellungen und die Vorstellungen waren durchaus berechtigt. In gewisser Weise, das wird Israel auch einmal durchführen, ganz sicher, im 1000-jährigen Reich aber erst. Aber sie dachten, jetzt geht es wirklich los. Und ich glaube auch, dass es für Judas der letzte Anlass war, Jesus zu verraten. Der war enttäuscht von Jesus. Die Leute haben ihm noch zugesagt, der König Israels, der kommt doch hier rein. Sie haben alles gemacht, um ihn zu hofieren. Und der Jesus hat den Dank auch nicht abgelehnt. Aber er hat sich nur alles angesehen und geht dann wieder zurück, um sich ganz auf die Passion vorzubereiten. Der Einzug Jesu in Jerusalem. Und die hohen Priester, die haben vor Wut geschäumt. Die haben gesagt, so, das ganze Volk, das läuft ihm hier nach. Was haben wir eigentlich noch zu machen? Wir sind doch die Obrigkeit. Wir sind doch die, die das Sagen haben. Denn Jesus müssen wir weghaben. Und damit nicht noch die Zeitzeugen da sind, müssen wir den Lazarus auch mit beseitigen. Das war ihr Denken. Sie haben geschäumt vor Wut, als die Menschen hier ihn hofiert haben. Ich möchte einen Schritt weitergehen. Das ist mir auch wichtig. Das ist die Fußwaschung. Ich denke, die meisten kennen die Geschichten sowieso, die brauche ich jetzt nicht im Einzelnen vorzulesen. Aber ich habe mir vorgestellt, was bedeutet eigentlich die Fußwaschung? Von dem Jesus wird gesagt, dass durch ihn die Welten, das heißt das Weltall, geschaffen worden ist. Ist also ganz, ganz oben. Und von den Menschen wird gesagt, alle Heiden sind wie ein Tropfen, der im Eimer bleibt. Dann teilt einmal einen Tropfen Wasser durch 8 Milliarden. Das können wir mikroskopisch gar nicht mehr feststellen. So klein ist der Mensch, so klein, so winzig. Und der Jesus in dieser Größe, der die Welten geschaffen hat, der alles in seiner Hand hält, wir haben es an anderer Stelle ganz deutlich gesagt, er hat alles in seiner Hand. Es ist alles durch ihn und zu ihm hin geschaffen worden. Er ist bereit, den Jüngern die Füße zu waschen. Das könnt ihr euch mal vorstellen. Als der Leiter des Blauen Kreuzes damals eingeladen wurde, bei Johannes Rau zu einem Empfang zu kommen, ich glaube so 300 Leute kamen dahin, da hatte sich extra einen neuen Anzug gekauft und was weiß ich alles angestellt. Stell dir mal vor, jetzt wird Steinmeier hier reinkommen, in eine Schüssel, der würde euch allen die Füße waschen. Ja, das ist das Verhältnis, das müssen wir einmal sehen. Ist doch ganz logisch, dass Petrus einfach sagt, ja, nee, also das müsste ich tun, aber du nicht, mit mir. Das geht so nicht, das kann unmöglich sein. Und der Jesus sagt ihm, Petrus, wenn du dir nicht die Füße waschen lässt, hast du keinen Teil an mir. Was heißt das eigentlich? Das heißt ganz einfach, Petrus, dann bist du verloren in Ewigkeit. Wenn wir keinen Teil an Jesus haben, wenn wir nicht die Beziehung zu dem in Jesus haben, dann gehen wir unweigerlich verloren. Aber wir haben das Angebot, teilzuhaben an ihm. Er bietet uns das an, ich bin gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Wir dürfen kommen. Das ist das große Wunder, das wir in dem Herrn Jesus Christus letztendlich auch haben dürfen. Ja, sagt Petrus, wenn das so ist, dann musst du mir also auch ganz waschen. Und interessanterweise gibt es zwei Bezeichnungen hier in diesem Bericht für das Waschen. Einmal das Baden, also das ganze Bad, das Körperbad. Und einmal nur die Schüssel, das Fußbad. Das hat auch zwei ganz bestimmte Bedeutungen, das muss man einfach sehen. Das Bad ist einmal das, was nur einmal in unserem Leben passiert. Ist nämlich dann, wenn wir uns Jesus hingeben. Wenn er in unser Leben hineinkommt. Wenn wir die persönliche Verbindung zu dem Herrn Jesus haben. Wenn wir ihm alles hingelegt haben und sagen, Herr, jetzt regiere du mein Leben, jetzt mach du mit mir, was du willst. Das ist das Bad. Und wisst ihr, die Fußwaschung, das ist das, dass wir noch in dieser Welt sind. Und in der damaligen Zeit ging man in Sandalen oder barfuß. Wenn man gebadet war und wurde eingeladen, dann hatte der unterste Diener, der letzte, der kleinste Diener, die Pflicht, den Leuten die Füße zu waschen. Und genau das hat der Jesus getan. Er hat sich als der unterste Diener einfach dargestellt. Er hat den Jüngern die Füße gewaschen. Und wisst ihr, dieses Füßewaschen müssen wir alle als Gläubige jeden Tag benutzen. Wir sind doch konfrontiert mit den Leuten, mit denen wir zu tun haben. Am Arbeitsplatz, in der Schule, in der Familie, im Bekanntenkreis, überall werden wir beschmutzt. Wir sehen und hören Dinge, ob das über die Medien ist oder zu lesen oder was weiß ich auch immer, die nicht unbedingt gut sind. Im Gegenteil, die manchmal ganz was anderes sind als gut. Das heißt, wir werden beschmutzt. Und wir brauchen immer wieder neu die Reinigung durch den Herrn. Wir müssen uns immer wieder reinigen lassen durch das Wasserbad im Wort. Ich habe ein sehr schönes Beispiel einmal gehört. Da kommt ein Prediger in einen Bauernhof. Und dann sagt die Bauersfrau zu ihm, ja, wissen Sie, ich vergesse das immer. Mir geht er immer weg, wenn ich das gelesen habe. Kurze Zeit später ist das alles wieder weg. Da sieht der Prediger da einen Korb stehen und so einen Brunnen. Hat er gesagt, weißt du was, tauch den Korb doch mal in den Brunnen rein. Und dann hat er den Korb wieder da reingetan. Sagt er, mach das mal ein paar Mal so rauf und runter. Und dann hat er gesagt, hast du gesehen, was los ist? Nö, sagst du, was ist denn? Sagst du, das Wasser ist raus, aber der Korb ist sauber. Versteht ihr? Wir brauchen immer wieder neu das Wasserbad von ihm. Das Wasserbad im Wort. Das wird übrigens in Kapitel 3 wird das eigentlich auch immer wieder gesagt. Er sagt, wenn wir das sind, dann sind wir ganz rein. Gebadet werden wir nur einmal. Aber das Wasserbad, die Füße zu waschen, das brauchen wir täglich neu. Und ob ihr es glaubt oder nicht, ich brauche das jeden Tag. Ich muss jeden Tag sagen, Herr, vergib mir die Dinge, die ich getan habe oder die ich nicht getan habe. Auch die Dinge, die ich gar nicht weiß, wo ich andere vielleicht geärgert habe und ich habe das gar nicht mitgekriegt. Auch das ist ganz, ganz wichtig, letztendlich zu sehen. Ich mache jetzt noch einen Sprung. Wir sehen dann auch, dass Judas einfach gekennzeichnet wird eigentlich in diesem Wesen. Und von diesem Zeitpunkt an sind es nur noch die 11 Jünger. Aber warum sind es die 11 Jünger? Was hat der Jesus dann mit diesen 11 Jüngern noch zu tun? Das ist mir ganz wichtig zu sehen. Diese 11 Jünger sind der Grundstock der Gemeinde. Denn durch diese 11 Jünger beginnt Jesus Christus ab Pfingsten die ganze Welt zu verändern. Und das Evangelium durch die 11 Jünger ausgebreitet zunächst, hat diese Welt bis heute verändert. Die ganze Sklaverei wurde weitestgehend abgeschafft, wenn es auch immer gedauert hat. Das Evangelium war in der Lage, das Römische Reich aus den Angeln zu heben. Schön langsam. Wir haben die ganzen sozialen Einrichtungen, gehen eigentlich auf das Evangelium zurück. Die ganzen sozialen Werke, ob das Pflegner ist oder Bohlschwing oder wie die auch immer heißen. Krankenhäuser, Altenheime sind letztendlich ein Segen dessen, was die Jünger weiter getan haben. Und deswegen hat der Jesus den Jüngern immer geholfen. Und sie waren zu diesem Zeitpunkt, ich sage das ganz bewusst, und wir wären nicht besser gewesen, kein Stück, waren die Jünger überhaupt noch gar nicht dazu in der Lage. Der Jesus hat nach seiner Auferstehung erst 40 Tage mit den Jüngern noch sprechen müssen und hat ihnen die ganzen Dinge, die sie in den 3,5 Jahren gelernt haben, aus der Sicht der Auferstehung erklären müssen. Da haben sie jetzt viele Dinge verstanden. Und da ist, wurden sie zu Zeugen für den Herrn. Das müssen wir einfach so ganz klar und ganz deutlich sehen. Aber ich möchte jetzt ein paar Stellen doch vorlesen. Und zwar Kapitel 13, Abvers 34. Abvers 33. Kinder, noch eine kleine Weile bin ich bei euch. Ihr werdet mich nicht suchen. Und wie ich den Juden sagte, wohin ich gehe, könnt ihr nicht hinkommen. So sage ich euch jetzt, ein Neugebot gebe ich euch, dass ihr untereinander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Simon Petrus spricht zu ihm, Herr, wohin sollen wir gehen? Jesus antwortete ihm, wohin ich gehe, dorthin kannst du mir jetzt nicht folgen, du wirst mir aber später folgen. Petrus spricht nun zu ihm, Herr, warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Mein Leben will ich für dich lassen. Jesus antwortet, dein Leben willst du für mich lassen? Wahrlich, wahrlich, sage dir, der Hahn wird nicht krähen, bevor du mich dreimal verleugnet hast. Und dann sagt er, euer Herz werde nicht bestürzt, ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen, wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Und wohin ich gehe, das wisst ihr den Weg. Thomas spricht zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Und wie können wir den Weg wissen? Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg. Und ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn nur durch mich. Ein Neugebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander lieben sollt. Und das Gleiche steht auch im Kapitel 13 am Anfang direkt. Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zum Vater zu gehen, da er die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende. Was ist der Grund, warum der Herr Jesus letztendlich an das Kreuz gegangen ist? Letztendlich nur die Liebe Gottes zu dir und zu mir. Das ist der Grund. Da hat er alles auf sich genommen. Und hier sagt er ganz klar und ganz deutlich, dass er die Seinen geliebt hat. Das heißt zunächst einmal sein Volk. Das waren im engeren Kreis die Jünger, die ihm nachgefolgt sind. Und er hat gesagt, und er hat sie geliebt bis zum Ende. Das Ende war noch nicht da. Aber wisst ihr, er wusste, dass er dieses Ende vollbringen würde am Kreuz. Am Kreuz auf Golgatha ist die Liebe zu sehen in den ausgebreiteten Armen Jesu. Angenagelt, so wie er war, fast nackt, allen preisgegeben, verhöhnt, verspottet, gekrönt mit Dornen. Das ist die Liebe Gottes zu dir und zu mir. Und da hat er den Platz eingenommen, der eigentlich dir und mir gehörte. Für unsere Schuld, für unsere Sünde, für das, was wir getan haben oder auch nicht getan haben. Der Jesus hat diesen Platz mit uns getauscht. Er, der das Leben ist, hat uns damit letztendlich das Leben gegeben. Er liebte sie bis zum Ende. Die Jünger, die in der Welt waren, wird ausdrücklich gesagt. Und hier komme ich nochmal auf die Fußwaschung zurück. Sie müssen immer wieder neu die Füße gewaschen haben, weil wir in dieser Welt sind. Auch als die Jünger heute, das müssen wir sehen. Und dann sagt er ihnen ganz klar, ein Neugebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander lieben sollt. Wem gilt das denn? Ich habe eben gesagt, ab Kapitel 13 gilt es nur für die Jünger. Und denen gilt es zuallererst. Und hier wird in besonderer Weise die Bruder- oder die Geschwisterliebe angesprochen. Denn der Jesus wusste, es geht gleich in das Chaos hinein für die Jünger. Für die Jünger bricht gleich alles zusammen. In diesen Tagen, da bleibt nichts mehr stehen. Und das ist nicht nur der Kasamstag, das ist auch der nicht nur der Karfreitag, auch der Kasamstag, wo die vielen Zweifel kommen, wo die vielen Fragen kommen. Herr, warum eigentlich? Warum ist das alles so geschehen? Und auch den Kasamstag müssen wir letztendlich aushalten. Und deswegen sagt er, ein Neugebot gebe ich euch, euch Jüngern zuerst einmal. Das gilt auch uns, nebenbei bemerkt. Aber es geht zunächst einmal den Jüngern, dass ihr euch untereinander liebt. Dass ihr zusammenhaltet, auch in den schwierigen Zeiten. Dass ihr auch da zusammensteht. Und dass ihr euch da gegenseitig annehmt, so wie ihr seid. Mit allen Schwierigkeiten, mit allen Nöten, die da sind. Und der Jesus hatte ihnen das ja 3 Jahre lang vorgemacht. Und er hat ihnen das ganz besondererweise gezeigt in der Fußwaschung. Dass der Größte auch der kleinste Diener ist. Das dürfen wir so sehen. Und dann sagt er, ich gehe weg. Da könnt ihr nicht, mir nicht folgen. Und in der Tat können sie das nicht. Denn das Werk, was der Jesus vollbracht hat, konnte nur er vollbringen, kein anderer. Kein Jünger oder sonst wer das will, war dazu letztendlich in der Lage. Und Petrus natürlich wieder wie vorne an und sagt, also Herr, ist egal, was passiert, ich gehe mit dir. Und wenn ich mit dir sterben müsste, das ist mir wurscht, also ich, auf mich kannst du setzen. Also ich bin eine Bank, wenn du willst, ich bin der Joker eigentlich. Und der Jesus musste ihm sagen, Petrus, ich will dich ein bisschen vererden. Ehe der Hahn kräht, wirst du mich 3-mal verleugnen. Da ist er an anderer Stelle und die anderen Jünger sagten das ebenfalls. Die waren nicht besser wie der Petrus, die waren nicht anders. Die haben das auch gedacht, sie könnten das alles so machen. Und der Jesus musste ihnen sagen, nee Leute, seid mal ganz schön klein. Bleibt mal da, wo ihr stehen müsst. Der Hahn wird nicht krähen, bevor du mich 3-mal verleugnet hast. Würde bei uns nicht auch manchmal der Hahn krähen? Petrus war nur so gescheit. Er kam zurück. Judas kam nicht zurück. Das war sein Verderb. Petrus weinte bitterlich. Und ich glaube, manchmal müssten wir auch über unsere Sachen bitterlich weinen. Und manchmal verstehe ich mich auch selber nicht. Und sage, Herr, tut mir leid, ich kann nicht, ich weiß es nicht. Und ist in dieser Situation, weiß der Jesus, dass jetzt dem Ende zugeht. Und deswegen habe ich auch gerade die Verse in Kapitel 14 vorgelesen. Der Jesus gibt diesen Jüngern, denen jetzt eigentlich alles zusammenbricht, 3 Jahre gegangen, immer wieder auf ihn gehofft. Sie wussten ganz genau, wenn wir Schwierigkeiten, wir gehen zu Jesus, der macht das. Wenn wir Hunger haben, der sorgt dafür, dass wir irgendwas bekommen. Wenn wir Schwierigkeiten untereinander haben, er bringt uns wieder zurecht. Ob der eine der Größte oder der Kleinste sein will, er macht das alles. Wir können zu ihm kommen, immer wie wir sind. Und jetzt geht es jeder weg, wo wir nicht folgen können. Jetzt kommen Dinge auf uns zu, die er uns eigentlich schon ein paar Mal gesagt hat. Dass er nach Jerusalem geht, dass er leiden und sterben wollte, dass er geschlagen wird, dass er gekreuzigt wird. Das haben sie meistens immer überhört, die Jünger. Und wisst ihr, ich glaube, wir hätten das auch überhört. Wir haben es insofern einfacher, weil wir viel mehr Informationen haben wie die Jünger. Viel mehr. Sie hatten nur das Alte Testament. Sie wussten viele Dinge nicht so, die wir heute längst wissen und die uns heute verbrieft und versiegelt werden in seinem Wort. Das müssen wir sehen. Und dann sagt der Jesus ihnen, euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr habt doch Liebe untereinander. Liebt euch untereinander, so wie ich euch geliebt habe. Die Liebe, das war eigentlich nichts Neues. Der Jesus hatte ihnen schon in der Bergpredigt gesagt, liebet auch eure Feinde. Das war alles okay. Aber erst durch den Geist Gottes zu Pfingsten waren sie in der Lage, diese Liebe auszuleben. Nicht er. Und wir können auch diese Liebe nicht ausleben ohne den Geist Gottes. Wir brauchen den Geist, damit wir diese Kraft haben, diese Liebe überhaupt weitergeben zu können. Sonst funktioniert das nicht. Aus eigener Kraft ist das nicht möglich. Dann sagt er, ihr glaubt doch an Gott. An den Gott, der alles geschaffen hat. Schaut euch die Welt an, schaut alles an. Hat Gott da alles gemacht, ganz toll. Von angefangen, es werde Licht, bis das alles zusammen war. Alle Gesetzgebigkeiten in der ganzen Welt, im ganzen Universum, mussten sofort auf einen Schlag funktionieren. Sonst hätte gar nichts funktioniert. Alles. Alle Gesetzmäßigkeiten mussten sofort funktionieren. Und zwar hundertprozentig. Sonst wäre alles zusammengebrochen. Ihr glaubt doch an diesen Gott, aber jetzt, wo sie in das Chaos geht, jetzt glaubt doch bitte an mich. Das ist der Rettungsanker letztendlich für die Jünger. Glaube beginnt erst da letztendlich, wo wir nichts mehr sehen können. Wo wir nicht mehr kalkulieren können. Wo wir unsere Fragezeichen haben. Da beginnt der Glaube. Glaube ist letztendlich nur die persönliche Beziehung zu dem Herrn Jesus. Wir glauben alle. Jeder von uns glaubt. Wenn ich sage, also wenn ihr zum Kaufhof geht, ah, der Kaufhof gibt es ja gar nicht mehr, wenn ihr zu CNA geht, da gibt es jetzt einen Trainingsanzug für meinetwegen 25 Euro nur. Der hat sonst 75 gekostet. Da würdet ihr mir das wahrscheinlich glauben. Und wenn ihr über eine Brücke fahren müsst oder gehen müsst, dann rechnet keiner von uns die Statik nach. Wir glauben das, dass die Brücke trägt. Und wir müssen alle Kfz-Versicherung haben, wenn wir ein Auto fahren. Wir glauben, wenn uns was passiert, die Versicherung tritt für uns ein. Aber das ist nicht der Glaube. Der Glaube ist immer eine persönliche Beziehung, eine ganz persönliche Beziehung, die wir eingehen. Wisst ihr, ich konnte meiner Frau vorher viel erzählt haben. Sie hat an mich geglaubt, als ich sie gefragt habe, willst du mich heiraten? Da war ich bereit, mein Leben mit ihr zusammenzugehen. Und umgekehrt auch. Das ist Glaube. Und genauso ist auch der Glaube an den Herrn Jesus, dass ich bereit bin, mit ihm zu gehen. Dass er mich führt, dass er mich leitet. Dass er es ist, der den Weg einfach vorgibt und der mir auch in den Weggabelungen und Kreuzungen hilft, den richtigen Weg zu gehen. Das ist letztendlich Glaube. Ihr glaubt doch an mich. Und dann gibt er ihnen einen wunderbaren Ausblick mit. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Naja, wenn man so an manche Städte geht, Berlin-Kopiusstadt oder Chemnitz, wo in einem Hochhaus da so 100 oder noch mehr Familien sind, nebenbei bemerkt ist da auch die Rate der Unteren auch sehr hoch. Aber da haben wir so Riesenhäuser. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wie stellen wir uns das vor? Sind wir da im Himmel alle so schön im Hochhaus irgendwie drin? Oder wie sieht das aus? Das Haus meines Vaters ist der Himmel, ist der Wohnort Gottes. Letztendlich. Und die Bibel gibt uns auch in der Offenbarung eigentlich eine Beschreibung von diesem Haus. Das neue Jerusalem ist 2.500 Kilometer. in der Länge, in der Breite und in der Höhe. Dann hat das mal ausgerechnet, da würden alle Menschen, die je gelebt haben, locker Platz finden. Und die hätten alle genügend Raum, ohne sich gegenseitig auf die Füße zu treten. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, dann würde ich hingehen und würde euch diese Wohnungen bereiten. Und genau das hat der Jesus getan. Ohne den Gang Jesu an das Kreuz würden wir nie in diese Wohnung einziehen. Nie. Keiner von uns. Aber er ist hingegangen und hat uns dort die Wohnungen bereitet, ein für alle Mal. Das ist das Schöne, das er getan hat. Und wisst ihr, auch wenn jetzt für die Jünger eigentlich alles zusammenbrach, wir haben doch geglaubt, er würde Israel erlösen. Wir haben doch geglaubt, wir würden unsere Pöstchen kriegen, als Präsidenten oder was weiß ich auch immer, oder als Minister in seinem Reich. Wir würden es doch gut haben, da würde alles ganz toll sein. Und was hat er uns nicht alles zugesagt? Und jetzt bricht alles zusammen. Alle Stützen werden uns weggenommen. Alle Dinge, auf die wir uns verlassen haben, sind einfach nicht mehr da. Jetzt geht es in das Chaos. Er ist nicht mehr da. Wo ich hingehe, könnt ihr mir nicht folgen. Alles umsonst, alles verkehrt gewesen, 3 Jahre nachgegangen und wir haben keinen Lohn davon. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, ich würde sie euch bereiten. Und wenn ich sie bereitet habe, auf Golgatha, dann komme ich wieder und ich werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Das ist die Verheißung. Jesus kommt wieder. Er kam wieder für die Jünger. Am Ostersonntag kam er wieder. Er kam zu ihnen hinein, Friede sei mit euch. Er war sichtbar. Er war die 40 Tage sichtbar bis zu seiner Himmelfahrt auf dieser Erde. Er konnte sich mit den Jüngern wieder unterhalten. Er konnte ihnen Nachhilfeunterricht geben, alles. Aber wisst ihr, dieses Kommt wieder ist noch weiter zu sehen. Er kommt wieder für die Gemeinde. Er kommt wieder für die Gemeinde und darauf gehen wir sehr schnell zu, um die Seinen zu sich zu holen, damit sie sind, wo er ist. Und das ist unsere Hoffnung, das ist unser Trost. Das ist das, was uns immer wieder beflügelt, ihm nachzufolgen. Nicht abzuirren. Ich komme wieder. Und ihr werdet sein, wo ich bin, in den himmlischen Wohnungen. Da werde ich euch hinholen. Und er wird auch wiederkommen für das Volk Israel. Er wird wiederkommen im tausendjährigen Reich. Dann werden sie genau das Volk sein. Dann werden sie der Kopf sein, der Nationen und nicht der Schwanz. Dann werden sie das Segensvolk sein für alle Völker auf dieser Erde. Ob sie es alle annehmen, sagt die Bibel eigentlich, dass es nicht der Fall sein wird. Aber sie sind ein Segensvolk für alle Völker, solange Jesus hier auf dieser Erde regiert. Ich komme wieder und ich werde euch bei mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Wisst ihr, das ist das Große, das uns heute eigentlich auch an diesem Sonntag eigentlich beflügeln soll. Jesus kommt wieder. Jesus hat den Jüngern vieles versprochen und er hat auch uns versprochen, dass er uns zu sich holt. Er hat uns versprochen, dass wir in dem neuen Jerusalem Bürgerrecht haben, ein für alle Mal. Und dass wir als seine Gemeinde, als seine Braut, muss man eigentlich sagen, mit ihm auf dem Thron sitzen werden. Und so sagt der Epheserbrief am Ende von Kapitel 1, mit ihm das ganze Universum regieren. Ist das nicht ein toller Ausblick? Ja, wir haben Karfreitag vor uns. Wir dürfen uns daran erinnern, was der Jesus getan hat, was es ihn gekostet hat, uns diese Zukunft zu verheißen, uns diese Zukunft plausibel zu machen. Und ich wünschte mir eigentlich für uns alle hier, Ich wünsche mir das für unser Volk und Land in ganz besonderer Weise, dass sie einmal das checken, was Jesus eigentlich getan hat für sie, für jeden Einzelnen. Und die Menschen in unserem Volk und Land sind weitestgehend gleichgültig. Das interessiert mich nicht. Ich habe doch alles, was soll ich denn alles? Aber sie werden einmal Augen machen. Sie sind nicht dabei. Für sie kommt er nicht wieder als der, der sie haben will, sondern als der Richter und als der, der sagt, ich kenne euch nicht, ich habe euch niemals gekannt. Wohl uns, wenn wir den Jesus kennen. Es waren nur ein paar Punkte, also das alles zu sagen, da müsste man eine ganze Bibelwoche zusammen sein. Aber ich wollte einfach mal so ein paar Linien uns einfach aufzeigen und uns Mut machen, uns daran zu halten. Ein Neugebot gebe ich euch, damit ihr euch einander lieben sollt. Bruderliebe. Eins der wesentlichsten Kapitel auch im Neuen Testament. Und ich weiß nicht, es mangelt gerade an diesen Dingen oft sehr, sehr viel. Der Herr möge euch eine gute und besinnliche Karzeit wünschen und eine wunderschöne Osterzeit. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Er hat das Sagen und er wird immer das Sagen behalten. Amen. Vater im Himmel, wir wollen